Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Start in die neue Predigreihe in diesem Jahr 2017. Es geht um das letzte Buch in der Bibel, es geht um die Offenbarung des Johannes und das erste Thema von heute Morgen heißt ein Buch voller Geheimnisse. Um was geht es? Ein Buch voller Geheimnisse. Um was geht es eigentlich? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, ist es ganz naheliegend, dass wir den ersten Text jetzt lesen. Seid ihr bereit? Offenbarung 1, Vers 1. Ganz einfach zum Finden in den Bibeln, die auch neben uns liegen. Letztes Buch, erstes Kapitel, erster Vers. Wir lesen die Verse 1 bis 11. Offenbarung 1 ab Vers 1. Da heißt es, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer dieses Buch liest oder vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und bewahrt oder sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu königlichen Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen, und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir allezeit auch Anteil am Reich Gottes und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht nach der Textlesung. Also mir geht es so, wie wenn man vor einem riesigen Meer steht, das es gilt auszutrinken und man weiß nicht, wo anzufangen. Eine unglaubliche Fülle kommt uns da entgegen. Das macht auch die Auslegung dieses Textes oder des ganzen Buches gar nicht so einfach. In diesen Versen eine unglaubliche Fülle, die uns da entgegenkommt, wie ein Meer, dass man nicht weiß, wie auszutrinken. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich versuche, jetzt in der Auslegung eine gewisse Struktur zu legen, die uns vielleicht ein bisschen helfen kann, einige Hauptpunkte aus diesem Text deutlich zu machen. Denn in dieser kurzen Zeit heute Morgen können wir ja unmöglich dieses ganze Meer an Gedanken austrinken. Und deshalb versuche ich, eine gewisse Struktur zu geben, für die Hauptaspekte deutlich zu machen. Ich komme zum ersten, das Unterthema heißt ja ein Buch voller Geheimnisse. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast zu diesem letzten Buch der Bibel. Für viele ist die Offenbarung irgendein ein Buch, das für sie eher verschlossen ist, eher fremdartig wirkt, schwer verständlich. Und ich wurde zurückerinnert, als ich noch ganz neu im Glauben war. Ich war damals 15-jährig, als ich zum Glauben an Jesus kam, und dann begann ich eben regelmäßig in der Bibel zu lesen. Schade, dass ich es nicht vorher gemacht habe. Mit 15, ich wusste fast nichts aus der Bibel. Da habe ich angefangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und irgendwann kam ich dann auch einmal zu diesem Buch der Offenbarung. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich bin fast verzweifelt beim Bibellesen. Wie soll ich das verstehen? Ich habe fast den Mut verloren. Habe dieses Buch fast wieder geschlossen. Denn in der Offenbarung tauchen wir in eine Welt hinein, einerseits von ganz seltsamen Tieren, die wir höchstens vielleicht aus der Fabelwelt so kennen. Da ist die Rede von Löwen, da ist die Rede von Lämmern, da ist die Rede von Drachen, oder da ist die Rede von Siegeln oder von Trompeten, von Schalen, einzigartigen Schalen. Da ist die Rede von Katastrophen, von Dämonen, aber auch von Engeln. Und es ist so, die Offenbarung enthält viele, viele Symbole. Einige von diesen Symbolen, die werden direkt erklärt, auch in diesem Text. Die anderen Symbole, fast alle oder vielleicht sogar alle anderen Symbole, die finden wir sonst irgendwo in der Bibel. Vor allem auch im Alten Testament. Und deshalb wollen wir bei der Auslegung dieses letzten Buches auch die bewährte Auslegungsprinzip anwenden, dass die Bibel sich selber auslegt. Und jetzt in Bezug auf die Offenbarung gesagt, die Offenbarung lässt sich auslegen mit dem ganzen Rest der Bibel von Gottes Wort. Und trotzdem gibt es Dinge, die uns vielleicht verschlossen bleiben. Was machen wir da, wenn wir vor Passagen kommen in diesen Offenbarungstexten, die uns verschlossen sind? Jemand hat uns mal ganz schön gesagt. Er hat gesagt, dann nehmen wir den Hut ab, ehrfurchtswürdig, und verneigen uns und gehen weiter. Und bleiben ein andermal wieder ehrfürchtig stehen vor dem, was wir nicht oder im Moment noch nicht verstehen. Aber das Schöne ist, wer dran bleibt, regelmäßig die Bibel zu lesen, wer dran bleibt, auch die Offenbarung zu lesen, dem öffnet sich dieses Buch immer mehr. Und zwar für alle Bibellesen, nicht nur für Theologen, die das studiert haben. Ich sage es noch einmal, das ist das Schöne. Wer dran bleibt, ich weiß noch gut, als junger Christ, ich habe es fast ganz aufgegeben, eine gewisse Zeit regelmäßig in der Bibel zu lesen, weil ich manchmal einfach frustriert war, weil mir viele Dinge verschlossen blieben. Aber wer dran bleibt, auch die Offenbarung regelmäßig zu lesen, dem öffnet sich dieses Buch immer mehr. Und so geht's mir ja heute. Der sagt immer wieder, aha, was ich da lese, das habe ich doch schon einmal im Zacharia, Prophet Zacharia gelesen. Oder das habe ich schon mal in Daniel 7 gelesen. Oder das ist mir doch schon einmal irgendwo in Matthäus 24 begegnet. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass das erste Wort im griechischen Grundtext, ihr seht es da vorne, es ist nicht so wie diese enge Übersetzung, das schön in heutigem Deutsch umschreibt, sondern im Griechischen ist das erste Wort in der Offenbarung heißt Apokalypsis. Und das ist nicht von ungefähr. Apokalypsis, das heißt das Gegenteil vom Verschlossensein, sondern Apokalypsis heißt eben Enthüllung. Das heißt, die Offenbarung schließt auf. In der Offenbarung lernen wir Dinge zu begreifen, die uns bisher vielleicht verdeckt waren. In der Offenbarung wird der Schleier gelüftet in Bezug auf die Zukunft. Und weil das so ist, deshalb finden wir am Anfang dieses Buches auch eine Glücklichpreisung, die jedem gilt, die jeder gilt, der sich mit diesem Buch befasst. Ich lese das noch einmal. Vers 3. Glücklich, wer dieses Buch liest oder auch schon vorliest, ist im Grundtext der Gedanke. Schon das Vorlesen. Glücklich ist, wer dieses Buch liest und glücklich ist, wer diese prophetische Botschaft hört und bewahrt. Oder wie es in der NGÜ hier übersetzt wird, sich danach richtet. Noch einmal. Glücklich ist zu nennen, wer liest und wer hört. Immer wieder heißt es in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man kann also Ohren haben und nicht hören. Auch im Gottesdienst, auch beim Bibellesen. Aber glücklich ist wer liest, wer hört, wer bewahrt. Das heißt nicht, sage es noch einmal, dass wir alles verstehen, dass wir alles erklären können. Das heißt vielmehr, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, dann hat das positive Auswirkungen auf unser Leben, auch auf unseren Alltag. Und genau das ist das Ziel dieser Predigtreihe. Es geht nicht darum, dass wir mehr wissen, wenn wir die Offenbarung gelesen haben. Es geht auch nicht darum, unser Bedürfnis nach Spekulation, nach Sensation zu befriedigen. Es geht nicht darum, dass wir endzeitgeil werden. Entschuldigt dieses Wort. Es gibt Christen, da habe ich den Eindruck, sie sind richtig endzeitgeil. Und das geht es nicht. Und deshalb kann man die Offenbarung auch nicht lesen wie den Sonntagsblick. Die Offenbarung ist nicht der Sonntagsblick der Bibel. Aufreißerisch, Spektakel. Sondern ich sage es noch einmal, wer liest und wer hört, genau hinhört, wer bewahrt, wer sich mit der Offenbarung beschäftigt, das hat positive Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser ganzes Leben. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ein Buch voller Geheimnisse. Um was geht's denn eigentlich in diesem Buch? Wir haben jetzt gerade das erste Wort im Griechischen uns damit beschäftigt, das heißt Apokalypsis. Und jetzt kommen die weiteren zwei Wörter. Im Griechischen steht also Apokalypsis Jesu Christi. Apokalypsis Jesu Christi. Und da finden wir schon die Antwort, um was es geht. Es geht in diesem Buch um Jesus Christus. Er ist die zentrale Gestalt in diesem Buch. Das werden wir in jedem Text sehen, wenn wir uns damit weiter dann beschäftigen in den nächsten Wochen. Jesus ist die zentrale Gestalt in diesem Buch. Es geht also nicht um irgendwelche Fantasievorstellungen religiöse von Johannes, sondern es geht um Jesus. Noch mehr, dieser Jesus der Offenbarung, der ist nicht mehr der holde Knabe im lockigen Haar, wie wir noch gesungen haben an Weihnachten. Das ist ein anderer Jesus. Es ist noch der gleiche, aber er ist jetzt hier, der erhöhte Christus. Er ist derjenige, der auf dem Thron Gottes sitzt, zu Rechten Gottes. Und derjenige, der als erhöhte Herr, obwohl er auf dem Thron Gottes sitzt, gleichzeitig auch ganz real gegenwärtig ist, auch unsichtbar heute Morgen in unserer Mitte. Und noch etwas, dieser hocherhabene Jesus, dieser erhöhte Jesus, der redet höchstpersönlich in der Offenbarung zu uns. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Jedes Mal, wenn wir uns diese Texte aus dem Buch Offenbarung auf uns einwirken lassen, dass uns das ganz tief bewusst wird. In der Offenbarung redet der erhöhte Jesus, sage es noch einmal, der zu Rechten Gottes sitzt und gleichzeitig ganz real heute Morgen unsichtbar da ist. Was für ein Privileg. Und er redet zu uns ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich lässt das Innerliche erschüttern im positiven Sinne. Wir dürfen ihm zuhören. Er hat uns so viel Wichtiges zu sagen. Also um was geht es? Es geht um Jesus Christus. Er ist die zentrale Gestalt auch dieses letzten Buches. Und deshalb wird zuerst beschrieben, wie Jesus ist und wer er ist. Und am nächsten Sonntag werden wir uns im nächsten Text dann noch ganz intensiv mit dem auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, wer ist dieser Jesus, dieser erhöhte Jesus eigentlich? Denn ich denke, gerade wir, die wir in einem Land wohnen mit viel Wohlstand seit vielen Jahrzehnten, sind in Gefahr, dass wir ein einseitiges Bild von diesem Jesus bekommen haben. Manchmal so kumpelhaft über Jesus denken. Aber wer ist er eigentlich? Ich lese dazu noch einmal Vers 5. Wo es heißt, und von Jesus Christus, und jetzt wird er beschrieben, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit. Dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit. Sage es gerne noch einmal, dass uns das so richtig in die Herzen geht. Der erhöhte Jesus, der zu Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt und gleichzeitig real gegenwärtig ist, wird uns als der vertrauenswürdige Zeuge beschrieben. Warum? Und was heißt das? Er ist der vertrauenswürdige Zeuge. Das heißt, alles, was er sagt, ist wahr. Und warum kann alles wahr sein oder ist alles wahr, was dieser Jesus sagt? Ganz einfach deshalb, weil Jesus seit Ewigkeiten existiert und weil er seit Ewigkeiten ganz nah dabei war. Ja, noch mehr, hat mitgewirkt, als dieses Universum geschaffen wurde. Jesus war nah dabei und hat mitgewirkt, als unser blauer Planet ins Leben gerufen wurde. Es heißt im Psalm, die Berge gingen hoch hervor. Da war Jesus mitbeteiligt. Aber Jesus war auch dabei und hat mitgewirkt, als du und ich im Leib von unseren Müttern gebildet wurden. Er war mit dabei, als Gott einen guten Plan für mein und dein Leben gemacht hat. Psalm 139, alle Tage unseres Lebens waren in ein Buch geschrieben, bevor der erste da war. Da war Jesus dabei und hat mitgewirkt. Jesus war nah dabei und hat mitgewirkt bei jeder Phase deines Lebens. Auch in den ganz emotionalen oder einsamen Stunden. Und deshalb ist er der vertrauenswürdige Zeuge, weil er auch, wie es hier steht, über allen Königen dieser Erde steht, die kommen und gehen. Jesus verändert sich nicht, deshalb ist er ein vertrauenswürdiger Zeuge. Er ist der Erste und der Letzte, haben wir gelesen und gesungen, das Alpha und das Omega. Das heißt, auf Jesus kann man sich zu 100% verlassen. Er ist die einzige Konstante im Universum. Und deshalb gibt es zu ihm keine Alternative. Wir haben kürzlich in der Familie darüber diskutiert, aufgrund einer Predigt von Boris Grunau. Er hat ja erzählt, dass sein Vater gestorben ist und dass er sich überlegt hat, soll ich jetzt Gott absagen? Über die Enttäuschung, dass sein Vater gestorben ist. Ja, was ist die Alternative? Keine. Ist mir so neu bewusst, was mir in der Familie, unser Jüngster, der da sitzt, hat das thematisiert von der Predigt, ich war gar nicht da. Stimmt, es gibt keine Alternative. War schon bei den Jüngern so. Als Jesus Wunder tat, krank geheilt, dann gab es viele Menschen, die mit ihm gingen. Und dann wollte Jesus mit der Zeit mit diesen Nachfolgern oder Mitläufern ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das ist das passiert, was noch heute in der Christenheit passiert. Wenn Spektakel ist, dann kommen viele Leute. Wenn es so ein bisschen in die Tiefe geht, haben damals viele gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und viele gingen nicht mehr mit Jesus. Und was hat Jesus gemacht in dieser Situation? Oh, jetzt sind nur noch so ein kleiner Haufe von Jüngern ist da. Oh, bitte bleib doch jetzt bei mir. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht, gemeindebauerisch gedacht. Oh, jetzt müssen wir noch die behalten, die noch bleiben. Und Jesus sagt zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Er hat gesagt, bei mir ist alles freiwillig. Und dann sagt Petrus, noch vor Pfingsten, Herr, wohin sollen wir dann gehen? Es gibt keine Alternative. Es gibt keine zu Jesus. Er ist der vertrauenswürdige Zeuge. Er verändert sich nicht. Auf ihn kann man sich zu 100% verlassen. Auf niemand anderen. Er wird noch anders auch noch bezeichnet. Ich möchte noch einige Gedanken herausgreifen aus diesem 5. Vers. Er wird bezeichnet als der Erstgeborene von den Toten. In der NG-Übersetzung heißt es als der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Jawohl, aber im Grundtext, im Griechischen, ist noch ein anderer Gedanke drin, der Erstgeborene von den Toten. Eine interessante Formulierung, Erstgeboren von den Toten, passt überhaupt nicht zusammen. Es ist eben mehr als einfach von den Toten auferstanden, sondern der Erstgeborene. Und da hilft uns auch wieder das Alte Testament. Der Erstgeborene hatte nämlich im Alten Testament eine besondere Würde. Der hatte eine besondere Stellung in der Familie. Als unsere Kinder noch klein waren, durfte der Älteste, der Philemon, ab und zu seiner Oma in die Ferien reisen. Und die Oma hat ihn jeweils mächtig verwöhnt. Und sie hat es immer biblisch begründet. Sie hat gesagt, der Erstgeborene, der hat besondere Vorrechte. Das ist alttestamentlich. Der Erstgeborene ist derjenige, das gilt jetzt für Jesus, der dem Vater am nächsten steht. Der Erstgeborene ist derjenige, der die Liebe des Vaters unbegrenzt empfängt. Deshalb wird er als der Erstgeborene von den Toten bezeichnet. Und das Großartige ist, Jesus gibt diese unbegrenzte Liebe, die er vom Vater empfangen hat, gleich direkt an uns weiter. Deshalb heißt es im letzten Satz von diesem Vers 5 von Jesus, der uns liebt und uns durch sein Blut erlöst hat. Oder im Griechischen kann man auch übersetzen, der uns gewaschen hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Ich lese es noch einmal. Der uns liebt und durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden. Einigen kommt das bekannt vor. Das ist tatsächlich ein Zentralsatz im Neuen Testament. Und das Thema ist ja, um was geht es? Genau um das geht es. Jesus hat durch seine Lebenshingabe am Kreuz aus Liebe uns eine ganz neue Lebensgrundlage ermöglicht. Jesus hat durch seine Lebenshingabe am Kreuz aus Liebe uns freigekauft aus der Todesmacht, aus dem Zwang zur Sünde, aus unserer Schuld, indem er uns versöhnt hat mit Gott, indem er sie ins Reine gebracht hat vor dem lebendigen Gott. Und dafür hat er den höchsten Preis bezahlt. Und ich sage noch einmal, ihr könnt mir widersprechen nach dem Gottesdienst, es gibt keine Alternative dafür. Es gibt keine Alternative dazu. Wenn wir das ablehnen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, am Kreuz, dann ist uns wirklich nicht zu helfen. Ich hörte einmal Richard Kriese predigen über den reichen Jüngling. Einige kennen die Geschichte. Der ist ja weggelaufen von Jesus wegen dem Geld. Da hat er am Ende der Predigt gesagt, ich wäre dem hinterhergelaufen und hätte ihm gesagt, bist du eigentlich verrückt? Es gibt keine Alternative zu Jesus, zu dem, was er getan hat. Wenn wir das ablehnen, dann ist uns wirklich nicht mehr zu helfen. Also um was geht es? Jesus ist die zentrale Gestalt in der Offenbarung. Jetzt komme ich zum nächsten Thema. Wer sind die Adressaten? Da gibt es zwei Antworten in unserem Text. Die erste möchte ich lesen, gleich im Vers 1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, um seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss. Da haben wir die Adressaten schon drin. Um seine Diener wissen zu lassen. Und mit Diener sind alle diejenigen gemeint, die sich durch das Blut von Jesus retten ließen, ihre Sünde abwaschen ließen. Aber in der Offenbarung geht es um mehr als um persönliches Seelenheil. Wenn es nur um das persönliche Seelenheil von uns ginge, bräuchte es die Offenbarung eigentlich gar nicht. Das steht auch anderen Orten in der Heiligen Schrift. Ein wichtiger Grund, warum die Offenbarung geschrieben wurde, ist, dass Jesus möchte durch die Offenbarung das noch vertiefen, dass wir freudige Diener von ihm werden. Dass wir freudige Mitarbeiter von ihm sind. In seinem jetzigen und in seinem zukünftigen Reich. Ich kann das hier nur nochmals lesen, wenn es hier heißt im Vers 6, ihm, wo uns das beschrieben ist, ihm, Jesus, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu königlichen Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Wer sind die Adressaten? Ich komme noch zur zweiten Antwort, die uns sehr herausfordert. Im Vers 4 lesen wir nämlich, dieses Buch ist gerichtet an die 7 Gemeinden in der Provinz, in der römischen Provinz Asien. Und in Vers 11 haben wir auch die Namen gelesen von diesen Städten, wo diese Gemeinden waren damals in Kleinasien. Das waren die Adressaten. Und jetzt könnte man überlegen, ja, das war ja vor 2000 Jahren ungefähr. Was hat das mit uns zu tun heute? Sind ja schon lange gestorben, diese Leute. Vielleicht gibt es die Gemeinden gar nicht mehr, das weiß ich nicht. Wie ist das mit diesen Adressaten von damals? Ich möchte Folgendes dazu sagen. Die Beschreibung von diesen 7 Gemeinden, wie wir sie dann in Kapitel 2 und 3 finden, kann in dreifacher Hinsicht verstanden werden. Und alle drei Verständnisse sind richtig. Sind biblisch. Erstens natürlich ist naheliegend historisch, kann das verstanden werden. Also so war die Situation damals eben in diesen 7 Stadtgemeinden, wie sie uns beschrieben wird in diesen Kapiteln. So kann das verstanden werden. Das waren die ursprünglichen Adressaten. Historisch. Die zweite Hinsicht, wie man die Offenbarung verstehen kann oder diese sieben Gemeinden beschreiben 7 Etappen in der Kirchengeschichte bis heute. Man kann das auch so deuten. Das erste Sendschreiben ist ja an Ephesus. Und darin wird die Situation beschrieben der nachapostolischen Zeit. Das heißt, nachdem die Apostel gestorben sind, der Johannes war ja noch der Einzige, der damals lebte. Und dann kommt das Sendschreiben an Smyrna. Darin wird beschrieben, die Märtyrergemeinde im Römischen Reich, die ja schrecklich verfolgt wurde. Wir haben es auch gelesen in diesem Text. Und kirchengeschichtlich, das letzte Sendschreiben ist das Sendschreiben an Laodicea, wo die Endzeitgemeinde beschrieben wird. Die Gemeinde, wo wir am nächsten sind. So kann man das verstehen. Die Adressaten, diese sieben Gemeinden. Jetzt gibt es noch eine dritte Auslegungsmöglichkeit und darauf wollen wir in den nächsten Wochen ganz bewusst den Schwerpunkt legen, denn es hier heißt, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien stellt sich ja die Frage, warum sieben Gemeinden? Die Offenbarung wurde ungefähr 96 nach Christus niedergeschrieben. Und man weiß, dass es damals in dieser römischen Provinz Kleinasien weit über 100 Gemeinden gab. Warum sind nur sieben hier angesprochen? Viele von euch wissen, dass die Zahl sieben ist in der Bibel immer wieder eine besondere Zahl. Auch in der Offenbarung kommt sie immer wieder vor, diese Zahl sieben. Und sie hat auch eine besondere Bedeutung. Zahl sieben bedeutet in der Bibel immer wieder die Ganzheit oder auch die Fülle Gottes. Das heißt, die sieben Gemeinden beschreiben stellvertretend die Situation der ganzen Christenheit bis heute. Die sieben Gemeinden beschreiben, man könnte auch sagen, sieben verschiedene Verhaltensweisen von Gemeinden und einzelnen Christen bis heute. Das heißt also, diese sieben verschiedenen Verhaltensweisen, die wir dann in den nächsten Wochen antreffen werden, die finden wir oft vielleicht sogar in der gleichen Gemeinde. Es sind also nicht nur Gemeinden gemeint, sondern auch einzelne Christen. Ich mache das noch mit einem einfachen Beispiel deutlich, dass es wirklich ganz verständlich wird. Ein Christ mit einem Philadelphia-Verhalten und ein Christ vielleicht mit einem Laodicea-Verhalten, die können da in der Effige womöglich nebeneinander auf der gleichen Reihe sitzen. Oder da vorne stehen. Ich möchte mich selber da gar nicht ausnehmen. Also noch einmal, die sieben Gemeinden beschreiben sieben verschiedene Verhaltensweisen von Gemeinden und einzelnen Christen bis heute. Und darum ist die Offenbarung so aktuell in unseren Tagen. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz aufmachen. Dass wir uns zeigen lassen, wo stehe ich und was ist bei mir und dir dran. Das Ziel der Offenbarung liegt darin, dass wir weiterkommen in unserem Christsein. Dass unser Vertrauen zu diesem Jesus gestärkt wird, dass wir nicht einfach überrollt werden von zukünftigen Ereignissen. So viel zu den Adressaten. Und jetzt noch ein paar Worte. Wer ist denn der Schreiber dieser Offenbarung? Mehrmals wurde er schon genannt im Text mit dem Namen Johannes. Und dieser Johannes ist der gleiche, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Es ist der gleiche, der auch drei Briefe geschrieben hat im Neuen Testament, die Johannesbriefe. Es ist der Sohn des Zebedäus. Er gehörte zum engsten Jüngerkreis der 12 Apostel und noch mehr dieser Johannes hatte das engste Verhältnis zu Jesus. Ich staune immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, da gab es nämlich eine feste Tischordnung. Gar nicht so modern in unserer Zeit. Jeder Jünger hat einen festen Platz, wo er sitzen darf. Und dieser Johannes, Kinder würden sagen, das ist doch ungerecht. Aber es war so, dieser Johannes, der hatte seinen Stammplatz immer neben Jesus. Deshalb heißt es von ihm, es war der Jünger, der an der Brust von Jesus lag. Klingt für uns komisch, aber die saßen eben meistens nicht zum Essen, sondern die lagen so im Ellenbogen und mit der anderen Hand haben sie gegessen. Und so lag er immer bei der Brust von Jesus beim Essen. Und interessant, wenn die Jünger eine spezielle Frage hatten, fragen sie schnell den Johannes, wir können das nachlesen. Frag du ihn, du bist ja ganz nahe bei ihm. Und dieser Johannes ist der Schreiber dieser Offenbarung. Ihr könnt selber noch einmal lesen, Vers 9 bis 11, wird beschrieben, wie er beauftragt wurde, dieses Buch zu schreiben an einem Sonntag durch eine tiefe Begegnung durch den Heiligen Geist, die er mit Jesus hatte. Zuverlässige Quellen sagen, dass Johannes zum Zeitpunkt, als er auf Patmos war, bereits schon 80-jährig war ungefähr. Und die anderen Aposteln, die waren schon alle tot, die haben alle den Märtyrertod erlitten. Und Johannes war der einzige Überlebende der Apostel, er war damals einer der Hauptleiter damals der Gemeinden in Kleinasien. In der FEG-Sprache würde man sagen, er war in der Bundesleitung der Gemeinden damals in Kleinasien und deshalb wurde er auch verbannt von den Römern auf diese kleine griechische Insel ganz nahe an der Westküste der Türkei, weil so die römischen Behörden versucht haben, eben diesen Einfluss von Johannes auf die Gemeinden auszuschalten. Es ist noch interessant, man weiß aus guten Quellen, dass als dieser grausame Kaiser Domitian gestorben ist, dass Johannes nochmals frei wurde, nochmals zurückkehrte nach Ephesus und dort dann auch im hohen, hohen Alter gestorben ist. So viel dazu. Wer ist der Schreiber dieser Offenbarung? Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, zur Frage, worin liegt der Hauptpunkt oder der Hauptfokus oder der Hauptinhalt dieses letzten Buches? Und da gibt es wieder zwei Antworten, die wir bereits schon in diesem Text finden und auch in den anderen Texten. Erstens, schon im ersten Satz wird uns das gesagt von diesem Buch, wo der Hauptfokus, der Hauptinhalt liegt. Ich lese es noch einmal. Erster Vers, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist, um seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss. Also es geht darum, das ist einer der Hauptfokusse in diesem Brief oder diesem Buch, dass Christen vorbereitet sind für die Zukunft, dass sie wissen, wie es hier steht, was kommen muss und nicht einfach von gewissen Entwicklungen überrollt werden. Und dabei wird immer wieder besonders der Fokus betont der Wiederkunft von Jesus. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil wir dem immer wieder begegnen. Vers 7, ganzer Vers. Das ist immer wieder ein Schwerpunkt, wenn es um die Zukunft geht. Vers 7, und er wird wiederkommen. Und nachher wird es ja noch beschrieben, wie. Die zweite Antwort, worin liegt der Fokus oder der Hauptinhalt dieses letzten Buches, finden wir im Vers 3, im letzten Satz, wo es heißt, was hier angekündigt ist, wird bald geschehen. Bald geschehen. Wann ist bald? Ja, bald kann in 10 Jahren sein. Bald kann auch in 10 Minuten sein. Und bald kann in einer halben Minute sein. Seid ihr einverstanden? Bald umschließt auch die Gegenwart. Und deshalb der Inhalt der Offenbarung umfasst die Gegenwart und die Zukunft bis zur Vollendung von Gottes Heilsplan in seiner neuen Welt. Gegenwart und Zukunft. Es ist interessant, in der Sprache der Bibel, im Hebräischen, das ist ja die Grundsprache der Bibel, das Hebräische kennt keine fixe Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie wir das kennen. Sondern in der biblischen Sprache, und ich denke, das liegt auch im Wesen Gottes, läuft das parallel. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Habt ihr das noch im Ohr? Mehr als einmal in diesem Text heißt es von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist tief biblisches Denken. Man kann das vielleicht am besten irgendwie vergleichen mit unserem Autofahren. Dort machen wir das auch. Sonst trennen wir manchmal strikt Vergangenheit, Gegenwart. Jetzt sind wir nicht mehr in der Vergangenheit, sind wir Gegenwart. Zukunft, beim Autofahren tun wir das ganz biblisch-hebräisch. Ihr seht da vorne. Wir schauen nach vorne, das ist unser Grundfokus. Gleichzeitig schauen wir in den Rückspiegel, was hinten passiert, haben wir im Auge. Und gleichzeitig schauen wir beim Autofahren nach links und nach rechts in die Gegenwart. Und das ist biblisches Denken. Und das finden wir hier immer wieder. Ich sage es noch einmal, der Inhalt der Offenbarung umfasst die Gegenwart und die Zukunft bis zur Vollendung des Heilsplanen Gottes in der neuen Welt. Und dabei liegt der Fokus auf dem Reich Gottes, auf dem wunderbaren Plan Gottes, den er hat mit seiner Gemeinde, aber auch mit seinem Volk Israel, den er hat mit den Menschen im Allgemeinen. Und dabei wird immer wieder deutlich und liegt der Fokus, dass Jesus letztendlich gegen alle Widerstände in dieser Welt zum herrlichen Ziel kommen wird, das er sich gesetzt hat. Immer wieder neu. Und das soll uns ermutigen, weil Jesus will auch uns dabei haben, am Ziel. Vergessen wir das nie. Deshalb wurde die Offenbarung geschrieben. Er will auch uns dabei haben. In der neuen Welt, in einem alten Männerchorlied heißt es, so ein Altdeutschen, aber mir gefällt die Formulierung, Gott will dich im Himmel haben und auf ewig dich erlaben. Dazu ist die Offenbarung geschrieben worden. Er will uns dabei haben. Und deshalb freue ich mich, dass wir miteinander in den nächsten Wochen diese Reise durch die Offenbarung machen dürfen, zumindest durch den ersten Teil. Und wir sind gespannt, was wir da für Entdeckungen machen werden. Heute war es nur eine kurze Einführung dazu. Amen. Darf ich euch bitten, dass wir jetzt miteinander beten und aufstehen dazu? Danke, Jesus, für das Buch auf der Offenbarung, wo du enthüllt hast, wie das Wort sagt, wie wir auch gehört haben, was dir wichtig ist für uns heute und auch für die Zukunft. Und danke, Jesus, vor allem, dass du Grundlagen geschaffen hast, dass wir ewig bei dir sein können, wie wir es gelesen haben, weil du uns gewaschen hast, weil du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut von unseren Sünden. Danke, Jesus. Wir können dir nie genug Danke sagen dafür. Und Jesus, wir bitten dich aber auch, dass du uns hilfst, unser Herz aufzumachen. Wenn wir die Texte jetzt zu uns reden lassen, auch schon heute Morgen. Zeig uns, wo wir stehen. Zeig uns immer wieder, jedem Einzelnen und mir, was dran ist. Hilf, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Wie es immer wieder auch heisst, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hilf uns, dass wir weiterkommen im Glauben. Dass unser Vertrauen zu dir noch tiefer und fester werden kann. Dass wir nicht kleben bleiben mit dem Kleblieb von der Sünde an dieser Erde. Und dir immer mehr entfremdet, Jesus. Aber Jesus, hilf uns auch jetzt gerade in den nächsten Wochen mit diesen Sachen, die anstehen. Dass du uns hilfst, bitte mal dich, dass wir diese Sachen so angehen können und anpacken, wie es in deinem Sinn ist. Und Jesus, wir wollen jetzt auch als ganze Gemeinde auch für unsere Kranken bitten, für die Schwachen, für die Angefochtenen, bist du ihnen ganz besonders nah am heutigen Tag und in den nächsten Wochen. Amen.